Weiß jemand von euch von einer Stadt oder einem Land oder einer Insel oder einem Gebiet, in dem man sich ganz gut entspannen kann, in dem man vielleicht Urlaub machen kann? Und zwar, weil es dort unter den Einwohnern keine Sünde gibt. Irgendwas schon mal gehört, eine Stadt, kann auch vielleicht ein kleines Dorf sein. Nein? Der Prediger Moody, er sagte einmal, wenn irgendein Mann behauptet, sündlos zu sein, würde ich gerne mal seine Frau sprechen. Nein, sowohl die Bibel als auch unsere Erfahrung, sie lehren uns, dass Sünde universal ist. Es umfasst die ganze Menschheit, jedes Gebiet, jede Stadt, überall da, wo auch nur irgendein einziger Mensch ist, wissen wir, da ist auch Sünde. Es umfasst die ganze Menschheit. Und die Bibel erklärt, dass die Universalität der Sünde etwas zu tun hat mit einem einzelnen Sündenfall von einem Mensch, dem ersten Menschen, Adam. Und darum wollen wir diese beiden Punkte nun genauer betrachten, die Ausbreitung der Sünde und die Verbindung zu Adam mit der ganzen Menschheit. Und dazu schlag doch mit mir auf Römer Brief Kapitel 5. Und hier lesen wir die Verse 12 bis 19. Römer Brief Kapitel 5 ab Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es gegen die vielen überreich, und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Der Apostel Paulus, er erklärt anhand einer Gegenüberstellung von Adam und Jesus Christus die Herrlichkeit der Erlösung und die große Wirksamkeit der Rechtfertigung in Christus. Sein Schwerpunkt liegt hier auf der Gnade. Aber um die Größe der Gnade zu beschreiben, muss er zuvor erklären, wie die Situation der Menschheit denn eigentlich ist. Er spricht von Sünde und er spricht von einem Tod, der herrscht, und er spricht von Verdammnis. Und die Weise, wie ein Mensch aus Sünde, Tod und Verdammnis gerettet wird, gerettet werden kann, steht in einem Verhältnis zu der Weise, wie der Mensch in Sünde, Tod und Verdammnis gefallen ist. Und darum setzt hier Paulus diese Gegenüberstellung. Es ist nicht eine Gegenüberstellung so sehr absoluter Gleichheit, sondern er macht einen Kontrast. Aber der Weg, wie ein Mensch in Sünde, Tod und Verdammnis gefallen ist, es gibt sozusagen einen Gegensatz dazu, wie ein Mensch aus all dem gerettet werden kann. Und obwohl dies nicht das Hauptanliegen von Paulus in diesem Text ist, gibt uns der Heilige Geist hier einige ganz wichtige Hinweise, anhand derer wir unser Verhältnis zu Adam und den Grund der Ausbreitung der Sünde besser verstehen können. Und wie gesagt, Paulus geht es hier hauptsächlich um das Heil und wie wir aus dieser Verdammnis herauskommen können. Aber gerade darin zeigt er uns hier ein paar sehr, sehr wichtige Hinweise darauf, wie der Mensch überhaupt in diese Sünde gefallen ist, in diesen Zustand und in diese Stellung. Und dann in der Folge lernen wir auch besser zu erfassen, wie unser Verhältnis zu Christus ist, die Ausbreitung der Gnade, die bei denen, die zu Christus gehören, wirksam ist. Im kleinen Katechismus wird das Thema unter folgender Frage zusammengefasst. In der 17. Frage in der Baptistenversion und des kleinen Katechismus, da heißt es: Ist in Adams erster Übertretung die ganze Menschheit gefallen? Und die Antwort lautet: Weil das Verbot hinsichtlich der verbotenen Frucht Adam als dem Stellvertreter der Menschheit gegeben worden war, war er nicht nur für sich selbst ungehorsam, sondern auch für seine Nachkommenschaft, so dass die ganze Menschheit, die durch gewöhnliche Fortpflanzung von Adam abstammt, in ihm gesündigt hat und mit ihm in seiner ersten Übertretung gefallen ist. Okay, erster Punkt, die Beziehung zu Adam. Warum ist in Adams erster Übertretung die ganze Menschheit gefallen? Das klingt doch zunächst einmal ganz, ganz ungerecht und ganz unfair. Und ehrlich gesagt, viele, auch Christen, haben mit diesem Thema große Schwierigkeiten, weil sie es nicht wirklich zusammenbringen können mit einem gerechten und guten Gott. Jemand anders übertritt ein Gebot und die ganze Menschheit muss das mittragen. Die ganze Menschheit wird dadurch bestraft. Wie kann das in irgendeiner Weise gerecht sein? Wie kann es in irgendeiner Weise dem weisen Ratschluss Gottes entsprechen? Aber auf der anderen Seite, wie kann man das anders verstehen, was Paulus hier schreibt? Wenn es heißt: Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, Vers 15, oder Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, oder Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, oder Vers 19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Der Text ist hier einfach sehr, sehr klar. Aber wie können wir es zusammenbringen mit einem Verständnis von Gerechtigkeit? Was ist überhaupt hier wirklich gemeint? Dazu müssten wir uns fragen, was war denn die Stellung Adams? Zunächst einmal ist Adam natürlich der allererste Mensch, von dem die ganze Menschheit abstammt. Paulus sagt das in Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag, Vers 26. Und er, also Gott, hat aus einem Menschen, aus einem Blut, jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und so weiter. Also alle Menschen stammen von einem ab, von Adam. Und sogar Eva wurde von Gott aus der Rippe von Adam geformt. Und Adam und Eva stammen durch gewöhnliche Fortpflanzung seither alle Menschen ab. Alle Menschen stammen von Adam und Eva ab. Die Stellung Adams ist also die Stellung eines Ursprungs oder Hauptes. Er ist der Anfang der Menschheit. Und alle Menschen sind biologisch und natürlich oder organisch mit ihm verbunden. Adam und Eva sind unsere ersten Eltern. Wir alle sind mit Adam verwandt. Er ist der erste Mensch und von ihm ausgehend ist die ganze Menschheit entstanden, in all den Generationen hindurch. Nun kann eine biologische Verbindung durchaus einen großen Effekt haben auf die Nachkommen. Wenn ein Mann aus Deutschland zum Beispiel nach Amerika auswandert, dann werden seine Kinder, ob sie nun wollen oder nicht, in Amerika geboren. Und sie werden dort aufwachsen und nicht in Deutschland. Nicht, weil sie sich dazu entschieden haben, sondern weil der Vater nach Amerika ausgewandert ist. Und das hat eine direkte Konsequenz auf seine Nachkommen. Das trifft zum Teil auch auf uns in Bezug auf Adam zu. Kain und Abel wurden nicht im Garten Eden geboren, sondern außerhalb des Gartens der Wonne, weil Adam und Eva hinausgetrieben wurden aus dem Garten Eden. Aber wichtiger und wesentlicher für die Frage, die uns beschäftigt, ist noch eine weitere Stellung, die Adam hatte, über die des biologischen Anfangs und Hauptes der Menschheit hinaus. Das war nicht die einzige Stellung, die Adam hatte. Adam war ein Stellvertreter der Menschheit. Ein Stellvertreter ist jemand, der rechtlich befugt ist, eine Gruppe von Menschen zu repräsentieren. Und was an ihm geschieht, hat eine Auswirkung auf die ganze Gruppe, die er vertritt. Jedes Staatssystem ist darauf aufgebaut. Abgeordnete sind Repräsentanten, die befugt sind, Entscheidungen zu treffen im Namen aller, für die sie stehen, die sie repräsentieren. Wir haben bereits in Frage 13 erklärt, wenn ihr euch erinnert, dass Adam in einem verantwortlichen Stand war. Er war in diesem Bund der Werke verantwortlich zum Gehorsam. Deswegen hat Gott ihm ein Verbot gegeben. Er war zum Gehorsam verpflichtet im Rahmen eines Werkebundes, dem Schöpfungsbund. Gott hat Adam ein Verbot gegeben, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen und mit der Strafe des Todes gedroht. Im Umkehrschluss hätte Gott Adam nach einer Probezeit vollkommenen Gehorsams Adam und seine Nachkommen mit einem verherrlichten Leben belohnt, dem Himmelreich, da, wo aus dem er nicht mehr fallen kann, sozusagen ein ewiges Paradies. Durch Gesetzesgehorsam wurde dem Menschen ein noch glückseligerer Stand in Aussicht gestellt, als Adam ihn sowieso schon hatte im Garten Eden. Aber er war in einem Stand, wo er auch fallen konnte. Er konnte sündlos bleiben, er konnte aber auch sündigen. Und als Zeichen für diesen Bund stand der Baum des Lebens neben dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also da, wo er sich an das Gebot Gottes halten würde, würde er den Baum des Lebens als Symbol empfangen, der Herrlichkeit. In dem Schöpfungsbund ging es aber nicht um Adam nur für sich selbst genommen, sondern er stand in diesem Bund als Stellvertreter und Bundeshaupt für alle seine natürlichen Nachkommen. Und das sehen wir hauptsächlich daran, dass die Bundesstrafen nicht allein Adam betreffen, sondern auch alle seine Nachkommen. Die Verfluchung des Ackerbodens. Es war nicht nur so, dass Adam es nicht geschafft hat, mal ordentlich ein Feld zu besehen und seine Söhne, denen gelang es wie vorher im Paradies. Nein, das betraf plötzlich alle seine Nachkommen. Dass Arbeit mühsam ist und die Herrschaft des Todes. Es zieht sich durch alle Generationen hindurch. Und die Schmerzen der Geburt. Auch wenn es manche Sekten behaupten, aber ich glaube, es gibt keine einzige Frau, die sagen kann, oh nö, es gab gar keinen Schmerz bei der Geburt. Durch diesen Fluch kehren alle Menschen zu Staub zurück. Die Vergänglichkeit und die Bedrohung und Schmerzen und Krankheit und Streit um Macht und all das. Es sind Flüche, Strafen dieses Bundes, den Adam gebrochen hat, aber sie betreffen alle seine Nachkommen. Und so können wir sehen, hätte Adam Gehorsam bewahrt, wäre auch der Segen, die Verheißung des Bundes für alle seine Nachkommen in Kraft getreten. Dann wären alle seine Nachkommen in das ewige Himmelreich gekommen. Also es betrifft unmittelbar alle Nachkommen, obwohl nicht jeder Mensch für sich genommen auf die gleiche Weise das Gebot Gottes übertreten hat, wie Adam es tat. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch schon mal eine verbotene Frucht gegessen, aber wir können sagen, wir waren nicht in der gleichen Position wie Adam. Und es gab sogar diese Zeit, wo Gott gar kein ausdrückliches extra Gebot gegeben hat. Und trotzdem galten die Menschen als Sünder. Von Adam bis Mose am Sinai, wo das Gebot gegeben wurde. Dennoch lag auf allen diese Strafe über Sünde. Wir können also sagen, dass wir in zweifacher Weise in Adam sind. Das ist ein Ausdruck, den Paulus in 1. Korinther 15 verwendet. Zum einen tatsächlich biologisch. Wir waren sozusagen in Adam vorhanden, insofern wir alle aus seinen Lenden kommen. Auf die gleiche Weise argumentiert der Hebräerbrief in Hebräer 7, Vers 9 und 10, dass Levi Melchisedek den Zehnten gegeben hat. Levi ist ja der Priesterstamm. Und Melchisedek, dieser Königpriester, dem Abraham begegnet. Und der Hebräerbrief sagt, also Levi hat Melchisedek den Zehnten gegeben. Man denkt, Moment mal, Levi hat doch noch gar nicht gelebt. Weil er sozusagen in der Lende des Vaters Abrahams war. Also hier ist eine organische Verbindung. Und Levi war sozusagen in Abraham, als Abraham Melchisedek den Zehnten gab. Aber wir sind auch in Adam, insofern er im Garten Eden unser Bundeshaupt, unser Stellvertreter war. Sein Gehorsam hätte uns Segen und ewiges Leben gebracht. Sein Ungehorsam aber den Tod und die Verdammnis als rechtlich gültiger Stellvertreter für alle seine Nachkommen. Also Adam, er war in einem Bundesverhältnis mit Gott, und zwar stellvertretend für uns alle. Warum war dies die Stellung Adams? Vielleicht denkst du, ja, das ist ja trotzdem ungerecht. Ich habe Adam doch gar nicht gewählt. Ich habe doch gar nicht zugestimmt. Ich wollte ihn gar nicht als mein Oberhaupt. Wieso konnte Adam diese Position als Bundeshaupt einnehmen, stellvertretend, nicht nur für sich selbst oder noch für Eva, sondern für alle seine Nachkommen, selbst für die, die noch gar nicht geboren sind? Zum einen gibt es viele Beispiele aus unserem Alltag, in dem ein Stellvertreter nicht nur dann rechtlich gültig ist, wenn alle, die er vertritt, dem zustimmen. Eltern sind automatisch rechtlich verantwortlich für ihre Kinder, bis sie ihre Pflicht grob verletzen. Die Kinder werden aber nicht bei der Geburt gefragt. Bist du einverstanden, dass Papa und Mama für dich verantwortlich sind? Sondern es ist etwas, was ihnen automatisch und natürlich auferlegt wird. Ein Staatsoberhaupt in einer Monarchie wird auch nicht gewählt, also ein König wird nicht gewählt, sondern eingesetzt durch königliche Erbfolge. Ob nun das Land den König besonders mag oder nicht, die ganze Menschheitsgeschichte ist voll davon, dass hier Vertreter für das ganze Land eingesetzt wurden, ohne explizite Zustimmung. Und selbst in einer Demokratie, wie wir es weitläufig heute haben, wird zum Beispiel ein Präsident rechtlich die Verantwortung über ein Land bekommen, obwohl er vielleicht nur eine knappe Mehrheit der Bürger, gewählt haben. Aber sobald es eine Mehrheit ist, sind auch all jene, die ihn nicht gewählt haben, verpflichtet, ihn als Repräsentanten des Volkes und des Landes anzuerkennen. Adam wurde nicht durch seine Nachkommen eingesetzt als Stellvertreter, aber er wurde von Gott eingesetzt als Stellvertreter für die ganze Menschheit. Und wir müssen dazu sagen, es war die beste Wahl, die getroffen werden konnte. Adam war der stärkste und geeignetste und beste Mensch überhaupt. Es war kein unmoralischer, versoffener Faulenzer. Er war heilig und sündlos. Er war Vater der Menschheit. Er konnte sich tatsächlich identifizieren. Er war nicht nur irgendwie jemand, der nach Karriere strebte, sondern er war verbunden Er war ein Vater, der für seine Kinder sorgen wollte. Er war in dem Bild Gottes geschaffen, ohne irgendeinen Makel, mit allen geistlichen und physischen Fähigkeiten und Kapazitäten ausgestattet, um die Glückseligkeit der ganzen Menschheit zu erlangen. Es hätte keinen besseren geben können als Adam. Er war nicht der Schwächste aller Menschen. Er war der Stärkste. So wie die Philister niemals einen anderen oder besseren als Goliath gewählt hätten in dem Kampf mit David. Und hätte man sie 100-mal gefragt, sie wären immer einstimmig, hätten sie gesagt, Goliath, er ist der Stärkste, er ist der Größte, er ist der Beste. Und trotzdem hat er verloren. Und auch da sehen wir, durch einen Kampf sollte der ganze Krieg entschieden werden, entweder zum Sieg oder zur Niederlage. Also auch Adam, er ist der geeignetste gewesen. Aber natürlich wusste Gott, als er ihn als Bundeshaupt einsetzte, dass er trotz aller guten und realen Möglichkeiten den Bund brechen wird. Das war Gott nicht unbekannt. Und dennoch hat Gott Adam als Repräsentant der ganzen Menschheit eingesetzt. Und wir können nicht alle die weisen und guten Absichten darin erforschen. Aber unser Text nennt uns einen sehr entscheidenden. In Vers 14, da heißt es hier im zweiten Teil, oder am Ende von Vers 14, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Adam in seiner Stellung als Repräsentant, als Stellvertreter über die ganze Menschheit, er ist ein Bild auf jemanden, der noch kommt. Und das ist Christus. Letztendlich wäre jeder Mensch wie Adam gefallen. Also wenn Gott gesagt hat, nee, ich mache das mit diesem Bund nicht, mit diesem Stellvertreter nicht. Jeder einzelne Mensch fängt an im Garten Eden, kriegt ein Gebot, das er halten soll. Wir wären alle gefallen. Der Reihe nach. Genauso wie Adam, der Beste von uns. Wir wären alle gefallen. Also hat Gott ihn zum Repräsentanten über die gesamte Menschheit gemacht, obwohl er wusste, dass er fallen wird. Warum? Um Menschen zu erlösen. Handelt Gott mit dem Menschen auf Grundlage von Bünden und stellvertretenden Bundeshäuptern, sowohl im Bund der Werke als auch im Bund der Gnade. Es gibt darum auch nur zwei Bundeshäupter, die die Gesamtheit ihrer Nachkommenschaft repräsentieren. Das sind Adam und Jesus Christus. Und Gott hat Adam als Bundeshaupt eingesetzt, als ein Bild dessen, der noch kommen soll, Jesus Christus. Und darum nennt Paulus Christus auch den zweiten Menschen und den letzten Adam in 1. Korinther 15, Vers 45 und 47. Adam heißt ja Mensch, also der zweite und letzte Adam oder der zweite und letzte Mensch ist Jesus. Niemand sonst hat solch eine Stellung wie Adam, der über seine gesamte Nachkommenschaft als Stellvertreter eingesetzt ist. Und das hat etwas zu tun mit der Erlösung, mit dem Wunsch Gottes, Menschen zu erlösen. Nun, warum wird nur die eine Übertretung genannt? Warum ist nur Adams erste Sünde genannt? Hier in Vers 18 heißt es, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu Verdammnis kam. Mit dem Bruch des Bundes ist auch Adam nicht länger Bundeshaupt der ganzen Menschheit. Alle seine nachfolgenden Sünden waren seine persönlichen. Aber solange er im Garten Eden war, war er Stellvertreter für alle seine nachfolgenden Generationen. Es waren also nicht die vielen Sünden Adams in seinem 930-jährigen Leben, sondern nur die erste Übertretung, die den Bruch des Bundes verursachte und damit den Fluch des Bundes auf ihn und all seine Angehörigen brachte. Und mit diesem Bruch des Bundes verliert er auch seine Stellung als Bundeshaupt. Der Bund ist gebrochen. Es ist also wirklich, es hängt alles an dieser einen Übertretung. Und darum werden all die anderen Sünden Adams noch nicht einmal erwähnt, weil für uns nur die erste Übertretung von direkter Bedeutung ist. Dieses Essen von der verbotenen Frucht des Baumes der Erkenntnis von Guten und Bösen, das war es, was den Fluch, den Bundesfluch auf alle Menschheit gebracht hat. Allein die Tatsache also, dass Paulus nur von einer Übertretung spricht, zeugt davon, dass es sich hier nicht primär um die biologische Verbindung handelt, dass wir halt alle irgendwie von Adam abstammen, oder von seinem Vorbild, von seinem Lebensvorbild, dass er halt kein perfekter Mann war und deswegen all die nachfolgenden Generationen kein gutes Vorbild hatten, sondern eine besondere Stellvertretung, deren ganze Wirkkraft in nur einer einzigen Tat sichtbar wurde. Eine einzige Übertretung. Und der Bund wurde gebrochen und hat eine Konsequenz auf alle Generationen hindurch. Und auch, dass er sagt, dass durch Adam der Tod kam und nicht durch Eva, obwohl ja eigentlich Eva erst von der Frucht genommen hat, bestätigt die besondere Stellung und die Bedeutung von Adam als Stellvertreter für die ganze Menschheit. Also, Adam hatte eine besondere Stellung und wir müssen verstehen, dass er ein Stellvertreter war, um zu erkennen, wie ist unsere Verbindung zu ihm. Nicht nur der Anfang der Schöpfung, unser aller Vater, menschlich gesprochen, biologisch gesprochen, von dem alle Menschheit ausgeht, sondern eben auch ein Stellvertreter in dem Bund Gottes. Zweitens, die Ausbreitung der Sünde. Wie ist die in Adams erster Übertretung die ganze Menschheit denn gefallen? Also wie können wir das verstehen, dass jetzt durch ihn, der unser Stellvertreter war, nun die Sünde sich ausgebreitet hat auf alle Menschen? Oder anders gefragt, inwiefern wird denn Adams Sünde auf uns und alle Menschen übertragen? Und unser Text, er beschreibt zwei Wege, wenn man so will. Zum einen schreibt Paulus, dass die Sünde und mit ihr der Tod hindurchgedrungen ist zu allen Menschen. Hier geht es um etwas Inwendiges, um etwas Persönliches, um etwas, was weitergegeben wird. Etwas, was hindurchdringt, so wie ein Wasserstrom, der irgendwo sich durch die Ritzen hindurchdrängt und alles überflutet. Aber zum anderen schreibt Paulus auch von einer Zurechnung, einem Urteil und einem Stand, in den die Menschen versetzt wurden. Ja, in Vers 16, denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis. Oder in Vers 19, denn wie durch einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Hier geht es um etwas Rechtliches. Hier geht es um etwas, was Gott beurteilt und was er erklärt. Und nicht um etwas, was irgendwie innerlich hindurchdringt. Es sind zwei Wege. Und im Katechismus heißt es, so dass die ganze Menschheit, die durch gewöhnliche Fortpflanzung von Adam abstammt, in ihm gesündigt hat und mit ihm in seiner ersten Übertretung gefallen ist. In ihm gesündigt hat und mit ihm in seiner ersten Übertretung gefallen ist. Wir haben Adams Nachkommen in ihm gesündigt. Hier geht es um die Schuldzuschreibung. Adam hat den Bund übertreten. Er hat von der verbotenen Frucht gegessen. Damit hat er Schuld auf sich geladen. Und alle, die er repräsentiert, haben Anteil an dieser Schuld. Diese Schuld bedeutet die rechtliche Stellung des Schuldigen, der Strafe zahlen muss. Durch Adams Position als Stellvertreter hat er durch seine Sünde uns repräsentiert und somit haben wir sozusagen in ihm gesündigt. Das Gerichtsurteil, die Strafe für das Vergehen, werden nicht nur Adam zugeschrieben, sondern auch uns. Es wird rechtlich auf alle Nachkommen Adams übertragen. Kennen wir heute noch genauso. Wenn ein Vater sich verschuldet, einen hohen Geldbetrag, und er stirbt plötzlich, dann sind die Schulden nicht einfach plötzlich weg, sondern sie werden übertragen auf den Nachkommen, auf den Erben. Das sehen wir daran, dass alle Menschen sterben, sagt Paulus. Alle Menschen sterben. Wie kann das sein? Nun, der Tod ist die Strafe für Sünde. Also ist hier etwas übertragen worden, ist hier das Urteil für diesen Bundesbruch, diese Strafe des Bundes, sie betrifft auch die Nachkommen. Der Tod war die Strafe für die Sünde. Und es sterben nicht nur solche, die in gleicher Weise wie Adam ein konkret genanntes Verbot übertreten haben oder von einer verbotenen Frucht gegessen haben, sondern es sterben sogar solche, denen Gott nicht ein äußeres Gesetz gegeben hat. Wie zum Beispiel vor der Zeit in Sinai, bevor Gott Mose die 10 Gebote gegeben hat. Da gab es noch nicht ein aufgeschriebenes Gesetz oder ein so deutlich artikuliertes Gesetz wie im Garten Eden. Und trotzdem starben alle Menschen. Auch da, wo Gott nicht mit der besonderen Todesstrafe droht und wenn ein Gebot bewusst übertreten wird, sterben Menschen. Auch Unwissende und teilweise sogar Säuglinge. Es braucht keine neue Probephase, keinen neuen Bund für jeden Menschen, kein besonderes individuelles Gebot für einen jeden, um einen jeden zu testen, sondern die Strafe der Übertretung für Adams Sünde wird allen Menschen zugerechnet. Alle Menschen sind schuldig vor Gott durch die Übertretung von Adam. Diese Schuld, die sehen wir in der Strafe des Todes und in der Verdammnis, die den Menschen zusteht. Aber es kommt noch etwas hinzu. Es ist nicht nur eine rechtliche Stellung, sodass alle Menschen für die Sünden von Adam mitzahlen müssen, sondern die Menschen sündigen tatsächlich auch alle selbst. Es ist nicht nur einfach eine Schuld, die uns äußerlich übertragen wird, weil unser Stellvertreter so schlecht gehandelt hat, sondern da ist auch etwas in uns, was völlig sündig und böse ist. Darum heißt es nicht nur, dass wir in ihm gesündigt haben, insofern er im Garten Eden unser Stellvertreter war, sondern dass wir auch mit ihm gefallen sind. Wir sind mit ihm gefallen. Nicht nur unsere rechtliche Stellung hat sich verändert, sondern auch unsere Natur, unser Wesen. Wir Menschen sündigen tatsächlich. Wir sündigen alle. Nicht, weil die Sünde Adams uns zugerechnet wird allein, sondern weil wir eine verdorbene Natur geerbt haben. Eine geistliche Verdorbenheit unseres ganzen Wesens. Als Adam gesündigt hat, da ist er auch geistlich gestorben. Er war nicht mehr heilig und gerecht und gut, sondern sündig in seinem Wesen, in seinen Gedanken, in seinen Empfindungen, in seinem Willen. Und seit diesem Fall sind auch all seine Nachkommen, haben sie eine verdorbene Natur geerbt, die geneigt ist zu jeder Sünde, die das Gute nicht liebt, sondern das Böse, die Sünde ausleben will und nicht die Gerechtigkeit. Das ist ein Teil der Strafe Gottes. Adam und Eva, sie wurden aus dem Garten Eden hinausgestoßen, nicht nur, weil sie dort die Wonne und die Freude und all die Annehmlichkeiten nicht mehr genießen sollten, sondern weil sie hinausgetrieben wurden von der Gegenwart Gottes. Hier ist es eine geistliche Strafe. Sie hatten keine Beziehung mehr zu Gott. Und diese Natur, die getrennt ist von Gott, die feindlich ist gegenüber Gott, die haben all seine Nachkommen geerbt. Der geistliche Tod, die Trennung von Gott und der Seele des Menschen. Und diese verdorbene Natur haben wir von Adam geerbt. Sünde ist eine geistliche Tatsache, keine körperliche Beschaffenheit. Ein sündiges Wesen ist nicht etwas, was irgendwie in unserem Erbgut enthalten ist, in unserer DNA. Wenn die geerbte, verdorbene Natur von Eltern zu Kindern durch biologisches Erbgut übertragen würde, dann würden wir es nicht von Adam bekommen, sondern von unseren direkten Eltern. Und demnach müssten auch wiedergeborene Eltern auch geistliches Leben weitergeben und so weiter. Aber das ist nicht die Lehre der Bibel. Sondern wir haben unsere verdorbene Natur aufgrund unserer natürlichen Abstammung von Adam, dessen Bild wir tragen, und nicht von unseren direkten Eltern. Also diese verdorbene Natur, wir erben sie direkt von Adam. Wir erben diese Sündhaftigkeit also nicht wie die Augen- oder Haarfarbe durch die Gene unserer Eltern, aber als natürliche Nachkommen Adams erben wir mit ihm auch den geistlichen Stand und damit inwendigen Fall einer verdorbenen, sündigen Natur. Und darum sind Kinder, Säuglinge, schon wenn sie geboren sind, sie haben eine Schuld durch Adam, den Stellvertreter, und sie haben eine sündige und verdorbene Natur. Beides zusammengenommen wird oft Erbsünde genannt. Andere sagen dazu auch Ursünde, um etwas genauere Übersetzung des lateinischen Begriffs Peccatum Originale, also ursprünglich oder Ursünde oder Erbsünde. Beide Begriffe können missverstanden werden. Wichtig ist aber, dass wir hier diese beiden Aspekte betrachten oder dass wir verstehen, dass beide Aspekte enthalten sind. Die Zurechnung der Schuld, die Strafe fordert, und die Teilhabe an der gefallenen, sündigen Natur, durch die wir alle auch praktisch und persönlich sündigen. Nun, wen betrifft diese Erbsünde? Die ganze Menschheit, die durch gewöhnliche Fortpflanzung von Adam abstammt, heißt es hier im Katechismus. Es gab einige Kirchenväter, die glaubten, dass die Erbsünde durch den Zeugungsakt weitergegeben wird, weil hier eine sündige Lust, die sogenannte Konkupiszenz, enthalten ist. Aber das ist nicht gemeint hier, sondern, wie schon gesagt, die Übertragung geht von Adam unmittelbar auf die Nachkommen über, nicht von den direkten Eltern von Generation zu Generation. Aber es betrifft die ganze Menschheit, insofern sie durch gewöhnliche Fortpflanzung von Adam abstammt. Das klingt ja etwas merkwürdig, warum dieser Einschub. Aber es geht einfach darum, dass es eine einzige Ausnahme gibt. In der ganzen Geschichte der Menschheit gibt es eine einzige Ausnahme. Ein Mensch, der nicht die Schuld und Verdorbenheit der Sünde übertragen bekommen hat. Und das ist Jesus. Er war zwar ganz Mensch und er stammte von Adam ab, wie wir in Lukas 3 lesen, in diesem Geschlechtsregister, aber er war gezeugt durch den Heiligen Geist als Sohn Gottes in der Jungfrau Maria. Die Lehre von der Jungfrauengeburt ist deshalb so wichtig, weil hier ein Hinweis darauf liegt, wie Jesus ganz Mensch sein konnte, ohne aber Adam als seinen Stellvertreter im Bund der Schöpfung zu haben und seine sündhafte Natur zu erben. Und das ist so bedeutend, weil Jesus der zweite Adam ist, der eine neue Menschheit als Bundeshaupt repräsentiert. Eine, die nicht durch natürliche Fortpflanzung, sondern durch geistliche Geburt Anteil haben an ihrem Haupt. Also, er ist ein neuer Stellvertreter, ein neuer Repräsentant. Und zu ihm gehören nicht alle, die durch natürliche Fortpflanzung oder gewöhnliche Fortpflanzung zu ihm gehören, sondern durch geistliche Wiedergeburt, durch geistliche Fortpflanzung, wenn man so will. Und darum wird es hier erwähnt. Und sein Gehorsam wird uns zugerechnet, genauso wie Adams Ungehorsam uns zugerechnet wurde. Und darum ist hier dieser Vergleich so wichtig. Und seine Vollkommenheit ist die Grundlage für unsere Heiligung und die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, wenn wir das Bild des letzten Adam tragen werden. Also das Bild von Jesus, so wie wir das Bild des ersten Adams tragen in unserem Fleisch, in dem wir sündigen, eine sündhafte Natur haben. Aber die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommen wird und er uns in den Himmel aufnehmen wird, dann werden wir sein wie er. Vollkommener Mensch, heilig, gerecht und ewig glücklich. Wir werden das Bild des zweiten Adams tragen. Nicht mehr die gefallene Natur, sondern die verherrlichte Natur. Einen Auferstehungsleib und eine vollkommene Seele. Und darum lasst uns mit Demut und Ehrfurcht die Ausbreitung der Sünde und unser Verhältnis zu Adam bekennen. Natürlich ist es schwer für uns und demütigend und vielleicht auch manches nicht ganz einfach zu verstehen. Aber umso mehr haben wir Grund, Gott zu loben und zu preisen für den letzten Adam, der uns auf gleiche Weise, aber in umgekehrter Richtung, eben erlöst von unserer Schuld und uns die Hoffnung der Herrlichkeit schenkt. Jesus Christus, durch den wir Leben und Unvergänglichkeit erben, weil er unser Stellvertreter ist. Gestorben für unsere Sünden, auferstanden für unsere Rechtfertigung. John Bunyan, er schreibt, es ist unangemessen zu sagen, Adams Verzehr der verbotenen Frucht war persönlich und natürlicherweise meine eigene Handlung. Es war persönlich seine. Aber zugerechnet meine. Persönlich seine, weil er es tat, und zugerechnet meine, weil ich in ihm war. Tatsächlich ist aber die Wirkung seines persönlichen Verzehrs in meiner Person zu finden, nämlich Beschmutzung und Verdorbenheit. Hier fasst John Bunyan das gut zusammen. Es ist etwas, was zugerechnet wird, und gleichzeitig sehen wir einen Effekt in uns, eine verdorbene Natur. Aber wie wir gerade so passend auch gelesen haben in der Schriftlesung. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist unsere Hoffnung. Amen.